Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Na, Sie schon wieder. Schön, dass Sie da sind. Dies ist der Geschichtenpodcast von Plus 1 und die Geschichte hat mir in dieser Woche Luise Makarow mitgebracht. Hallo Luise.
Hallo Caro.
Du bist die Autorin von unserer langen Geschichte, unserer Geschichte der Woche, aber du bist auch wirklich ein Kindergartenfreund von mir. Und dass wir uns jetzt hier an dieser Stelle wieder treffen, bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich auf die Geschichte und ich weiß gar nichts darüber.
Die Geschichte heißt Andrei Simonow und wie er mal fast Karriere machte.
Ah, fast Karriere machen, klingt wunderbar. Kenne ich mich sehr gut mit aus. Ich habe ja auch schon mal fast Karriere gemacht. Luise, du hast vor einigen Jahren einen Dokumentarfilm gemacht, der hieß Liebes Ich. Und in diesem Film haben Leute sich selbst Briefe geschrieben. Und Andrei Simonow war einer von diesen Leuten.
Genau, ich habe Leute gebeten, sich den Brief zu schreiben, den sie am liebsten bekommen würden. Und bei einer Weihnachtsfeier wurde ich zufällig neben Andrei Simonow platziert. Und während wir da so im Rotkraut gestochert haben, habe ich ihm von dem Dokumentarfilm Vorhaben erzählt.
Ich bin so ein Tausendsasser. Ich bin Fotograf, Handwerker, Künstler, sammle Kunst, mache Ausstellungen. Sehr umtriebig. Nach außen hin wirklich immer so sehr ruhig, bin eher so der Bärchentyp, würde man vielleicht sagen. So ein bisschen breiter, ruhig, aber innerlich brennt doch ganz schön ein Feuer, was mich auf Zack hält.
Andrei ist auf jeden Fall ein sehr romantischer und so leidenschaftlicher Typ, würde ich sagen. Und der hatte so eine ziemlich bewegte Jugend in den 90ern, wie wir vielleicht fast alle in Berlin, die hier unterwegs waren. Und die hat die Schule irgendwie abgebrochen in der 9. Klasse und sich danach so ein bisschen durchgeschlagen. Und dann ist er über seine erste Liebe der Kunst begegnet. Und nachdem er sich so eine analoge Kamera gekauft hat, ist er von der Kunst so ein bisschen in den Bann gezogen worden und hat dann tatsächlich nochmal studiert an der Ostkreuzschule Fotografie. Und zum Anfang unserer Geschichte tritt er so ein bisschen auf der Stelle. Also er hat es so ausgedrückt, dass er ein bisschen von der Hand in den Mund lebt. Und nach diesem Weihnachtsessen, von dem ich erzählt habe, habe ich kurze Zeit später Andreis Brief, den er an sich schrieb, in meinem Briefkasten gefunden und ihn dann um ein Treffen gebeten. Ich bin dann so zur Mittagszeit bei seiner Hinterhofwohnung angekommen. Die Tür stand schon offen und der war gar nicht zu sehen und bin dann so in die Wohnung rein. Die Wohnung war wirklich so eine typische Hinterhof-Etagenwohnung, also ziemlich dunkel, auch super klein, aber es ist eine totale Schatzkammer gewesen, weil die Wände waren von oben bis unten voll mit ganz wunderbaren Kunstwerken. Der ist also nicht nur Fotograf, sondern er sammelt ganz leidenschaftlich Kunst, vor allem Malerei und Fotografie. Und so ist die Sammlung Simonow entstanden und die ist größer als die Bude hier erlaubte. Und Andrei selbst lag unter der Decke im Bett und hatte ein bisschen Liebeskummer.
Es gibt ein Mädchen, das ich mag. Sehr mag. Aber wie das ist, wenn man jemanden sehr doll mag, hat ganz viel Angst. Und so habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut, ihr zu sagen, was ich denke.
Und was würdest du ihr sagen?
Dem Mädchen, was ich mag. Das ist das Schwierige. Es gibt so vieles, was ich ihr sagen würde. Da musst du erstmal Ordnung reinbringen.
Kennen wir auch alle, oder?
Absolut, absolut.
Fast Karriere machen und erstmal Ordnung reinbringen.
Ja.
Ins Herz. Er erzählt mir also von der Frau und wie er mal auf Reisen mit ihr seine Chance so ein bisschen verpasst. Und die waren unterwegs, kamen bei einer Party vorbei, bei so einer Autobahnbrücke, haben da getanzt und getrunken bis zum Sonnenaufgang. Der DJ hat irgendwie halbnackt die Platten aufgelegt.
Ich sitze mit ihr auf einer Bank und wir gucken so ein bisschen den Tanzenden zu gerade. Und dann meint sie so, man will knutschen. Und ich, Idiot, lache so ein bisschen und meint so, nee, wieso denn? Und sie so, naja, weil alle knutschen. Ich guck und die 6 Leute, die noch da sind, sind wirklich alle am Knutschen. Ich weiß nicht, was ich dann gesagt habe, auf jeden Fall bin ich aufgestanden und habe getanzt. Ich habe sie nicht geküsst. Und ich frage frage mich seitdem schon öfters, warum eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mich schon am nächsten Tag geärgert darüber. Und das sind irgendwie schon alles Dinge, die man ja so sagen könnte eigentlich. Aber ich traue mich nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach Angst habe, dass sie sagt, nö, fick dich. Da habe ich Angst vor.
Da zieht der André sich lieber seine Decke über den Kopf und mummelt sich ein bisschen ein.
Bei unserem Treffen habe ich dann eigentlich gemerkt, dass es gar nicht nur um diese Liebesgeschichte oder diesen Liebeskummer geht, sondern vielmehr allgemein sich so einen Ruck zu geben und seine Ängste zu überwinden und irgendwie mit sich weiterzukommen. Und es ist auf jeden Fall auch in seinem Brief zu hören, den er sich geschrieben hat und den er mir an dem Tag nochmal vorliest. Er schreibt an sich: Was ist bloß aus mir geworden? All die Ideen, die ich hatte, nie oder nur teilweise umgesetzt. Ich habe kaum noch Lust auf mich. Ich bin's leid, pleite zu sein. Ich bin's sowas von leid, mir's leid zu sein. Und langsam wird die Zeit auch knapp.
Und langsam wird die Zeit auch knapp. Knapp dafür, um seine Träume noch zu leben. Nicht wie fast alle in der Schublade zu verschwinden. In dieser Schublade, wo man mal locht, schlecht liebt, lebt, sich mit Scheiße ablenkt und Scheiße frisst. Das ist meine Angst. Das ist das, was ich nicht will. Und beim besten Willen, wenn ich mich umsehe, rase ich mit 300 schon auf diese Schublade zu. Nur manchmal gelingt das, was mir zeigt, André, es kann anders sein. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann hören die mir zu. Ja, teilweise kann ich die sogar begeistern. Wenn ich mal auf eine Reise gehe, gelingt es mir fast immer, etwas zu sehen, was kaum einer sieht. Dieses Jahr wird gut und groß. Und wo soll ich auch hin, wenn ich in meine eigene, größtenwahnsinnige Zukunft? Sozusagen die Wiederentdeckung meines eigenen Ichs, meines Ehrgeizes. Nicht reich möchte ich sein, sondern gut möchte ich sein. Und auch so leben, lieben, in Gesellschaft meiner Freunde, überall wo sie sind, in der Welt. An mich, dein André.
Das war also Andres Brief, den er sich geschrieben hat. Und ich habe ja total unterschiedliche Briefe bekommen in dieser Zeit. Was ich in dem Brief toll fand, war, dass der einerseits so ein klares Wörtchen mit sich spricht und sagt, irgendwie geht's nicht so weiter, und hat aber irgendwie auch so einen liebevollen Ton dabei. Also in so Selbstoptimierungszeiten finde ich irgendwie gut, dass er nicht gleich versucht, alles zu lösen, sondern sich auf so eine klare, liebevolle Art sagt, was Sache ist. Das mag ich total an dem Brief. Der hat also an dem Tag seine Wünsche formuliert und ausgesprochen. Das Jahr, hat er sich versprochen, soll gut werden und groß werden. Und es geht ihm nicht um Reichtum, sondern darum, gut zu leben, seine Ängste zu überwinden und seiner Zukunft und seinem Ehrgeiz zu begegnen. Und so ein halbes Jahr später habe ich eine Einladung bekommen von André und bin dann zu dieser Adresse gefahren und stand dann in so einem ganz großen, schönen Ausstellungsraum, und an den Wänden war dann diese tolle Sammlung, die ja das letzte Mal ganz eng und verkuschelt in seiner Wohnung hing. Und es float so ein bisschen auf allen Ebenen. Nach der Ausstellung war so eine Party und da tanzt er so eng umschlungen und frisch verliebt mit seiner neuen Freundin. Und das war nicht die Frau, von der er mir erzählt hat, aber die beiden sehen total verliebt aus und erfüllt aus. Und dann erzählt er mir auch noch weitere frohe Nachrichten, und zwar ist er eingeladen worden, der Leiter einer Kunsthalle zu werden in Bozen, beziehungsweise diese Kunsthalle dort aufzubauen. Es gibt wohl in Bozen so eine riesige leerstehende Halle. Und über eine Bekannte, die mit Bozen und dem Künstlerbund dort in Kontakt ist, haben sie die Zusage bekommen, Unterstützung in Bozen zu kriegen, und konkrete Zusagen gibt es. Und die bereiten eben die Anträge für Fördermittel vor.
Wie war das Lebensgefühl damals, kurz bevor es losging?
Alles war geil, alles hat funktioniert, voll super. Es lief irgendwie. Also ich war so richtig besoffen, euphorisch.
Also die Wohnung war gekündigt, die Sammlung war eingepackt, und André beschreibt die letzten Wochen vor allem als total beschäftigt. Es muss viel organisiert werden, und er macht noch so eine Mini-Reise mit seiner Freundin. Auf der Reise sind beide total erkältet auf so einem Bauernhof, liegen da rum und müssen sich gesund pflegen. Aber er hat das in total schöner Erinnerung. Aber er muss diesen Traum auf so ein gemeinsames Leben mit der Frau jetzt erstmal für den Traum einer beruflichen Chance in Wurzen aufgeben. Aber seine Wünsche scheinen sich zu erfüllen. Also es geht in diese Wiederentdeckung seines Ehrgeizes und die Chance, etwas erfolgreich zu machen, wofür er brennt.
Meine Freundin Luise Makarow hat uns die Geschichte von Andrei Simonow mitgebracht. Der ist Künstler und Kunstsammler, Tausendsasser ist er auch, aus Berlin ist er. Und er träumt davon, ja, dass seine Träume Wirklichkeit werden und seine Vision sich erfüllt, als er die Möglichkeit bekommt, in Bozen in Südtirol eine Kunsthalle mit aufzubauen. Da zögert er nicht lange, packt seine Koffer und zieht los.
Genau, der hat also sein altes Leben und seine neue Liebe in Berlin gelassen und kommt jetzt mit großen Plänen in Bozen an.
Mein erstes Ankommen war halt diese wahnsinnige 70er-Jahre-Architektur, als ob die Zeit stehen geblieben ist. Und dann wusste ich, dass es direkt beim Busbahnhof den besten Cappuccino, also ich sag ja, der Welt gibt, was verrückt ist, aber es ist wirklich so. Und dann bin ich da erstmal zu diesem Café gegangen und habe einen Cappuccino bestellt.
Der ist ja dann mit seinem ziemlich schweren Koffer durch die Altstadt gegangen. Es war Februar oder März und es ist überall noch ganz kalt. In Bozen waren aber schon 20 Grad.
Es war einfach schon so richtig Frühling und alles hat voll geil gerochen. Und es war dadurch ziemlich romantisch auf eine gewisse Art und Weise. Also überhaupt nicht so feindlich, weißt du. Sondern es hat dich eher so schmeichelnd um dich rumgelegt und dich so eingehüllt. Und hat sich irgendwie ziemlich gut angefühlt.
So kommt er da also an, voller Elan, um dieses leerstehende Gebäude in eine Kunsthalle zu verwandeln. Mit der Kulisse der Berge im Hintergrund steht da so eine Halle, die mal ein Kaufhaus werden sollte. Also ganz viel Alu, Stahl und Glas und Metall, 90s Trash, so ein bisschen türkis angemalt, zwei Etagen. Insgesamt so 4.000, 5.000 Quadratmeter, das ist nur die Fläche, die André da bespielen möchte. Also das Haus ist riesig und leer und ein ziemlicher Wahnsinn.
Ich bin morgens aufgestanden, habe gefrühstückt, habe mich fertig gemacht, habe mich dann auf mein Fahrrad geschwungen, was ich aus Berlin mitgebracht hatte, und bin in die Innenstadt gefahren. In erster Linie ging es halt darum, Leute kennenzulernen. So, ich war ja neu, ich musste erstmal ganz Bozen kennenlernen. War dann viel am Museion, habe mit den Leuten gequatscht von dem Museum. Wir haben viel gleich angefangen, Ausstellungen zu planen, zu gucken, wo kann man Geld akquirieren.
Er und die Leute, die das vorhaben, unterstützen, hoffen also auf Fördermittel und die Kooperation vor Ort, um die Kunsthalle mit Künstlern und ihren Werken zu bespielen. Und es soll so ein renommierter Ort für Kultur und Kunst entstehen in der Halle. Die beantragen eine 250.000 aus dem Fördertopf und es sieht auch erstmal ganz gut aus.
Dann haben wir auch diese Ausstellung gemacht und hatten auch gleich Presse. Und auf der einen Seite habe ich in einem Loch in der Ecke von dieser riesigen Halle geschlafen und mich am Waschbecken gewaschen. Und auf der anderen Seite hatten wir diesen mega Internetauftritt mit diesen geilen Fotos und diesen wichtigen Kooperationspartnern, und die ganze Welt dachte, wow, was geht ab und so.
André schläft tatsächlich erstmal in so einem zusammengeschusterten Kabuff in der Halle, wäscht sich da im Waschbecken, und wenn er mal baden will, dann fährt er in die Stadt und macht das da bei irgendwelchen Leuten. Aber er glaubt ganz doll an das Projekt und investiert da also mehr als manch einer würde und macht es sich aber auch so ein bisschen schön da.
Ich hatte so einen Liegestuhl, das Gebäude hat riesige Glasfenster. Ich lag dann eigentlich immer auf diesem Liegestuhl und habe raus auf die Apfelplantagen geguckt und irgendwie Makrelenfilet mit Zitrone und Knoblauch gegessen, weil ich mir nichts anderes leisten konnte. Und Liebesbriefe an Anna geschrieben.
Er hat es so beschrieben als so eine verklärte Romantik, die da auch so ein bisschen drin steckte. Und er macht und tut also, und das Jahr vergeht. Aber er merkt, so richtig tut sich nichts. Diese Versprechung vom Anfang, Fördermittelanträge und Kooperationsideen, alles läuft so ein bisschen ins Leere.
Wer hatte ihm denn versprochen, dass er da Geld bekommt?
Also er hatte Kontakte dort, also diese Bekannte, mit der er da zusammengearbeitet hat, die hatte eben beim Künstlerbund Kontakte, und eigentlich alle, die sie getroffen haben, haben erstmal gesagt, es hört sich gut an, das Gebäude steht leer und wir unterstützen das und wir sind dabei. Macht mal erst die Anträge fertig. Und das haben die dann gemacht. Und es ging halt immer so weiter, dass es sich halt von diesem Punkt aus nicht weiterentwickelte. Und er da aber immer wieder oder weiterhin dran glaubt und da eben rumstrampelt und hofft, dass das jetzt mal losgeht.
Und irgendwann hat man ja auch mal genug Makrelenfilet gegessen.
Gelder für die Kunsthalle flossen noch nicht. Wir wurden immer so hingehalten, ja, der Antrag ist in Bearbeitung, das kommt und so. Wo ich dann später weiß, dass das auch ein Riesenpolitikum war. Wo es natürlich total viele Leute gab, die sich da mega auf den Schlitz getreten fühlen, dass da so ein paar junge Raudis kommen und dann da so ein Ding machen wollen und dann so viel Geld aus dem allgemeinen Fördertopf haben wollen. Hey, da war ja alles schon aufgeteilt. Da lassen wir die Jungen jetzt nicht rein. So.
Als ich ihn dann nach einem Jahr in Bozen besuche, ist von der Euphorie des Anfangs gar nicht mehr so viel zu spüren. Und die vielen Bilder seiner Sammlung, die ich zuletzt in dieser Ausstellung gesehen hatte, stehen so an den Wänden eingepackt. Und da ist ja diese Glasfront und da donnerte immer so ein Zug vorbei. Und da gab es Bauern, die da geerntet haben. Und André lag, wie bei der Begegnung, in seiner Wohnung eingewickelt in seine Decke und wirkte ein bisschen geschafft.
Es ist für mich gerade ein bisschen schwierig, so diese krasse Euphorie, die ich am Anfang hatte, so aufrechtzuerhalten. Ich bin ja hier so mit vollem Elan und Bozen angekommen und merkte aber recht schnell, dass es doch krasse Windmühlen gibt, die irgendwie gegen uns laufen. All diese Investoren und Besitzer, also Eigentümer, haben ja halt alle ihr Geld gebunkert in diesem Haus. Und die einzige Möglichkeit für diese Leute, Geld zu verdienen mit diesem Haus, ist nicht das Vermieten, sondern endlich abreißen und tolle Eigentumswohnungen hier hinbauen. So wie es überall auf der Welt ist irgendwie, immer abreißen und tolle Eigentumswohnungen hinbauen. Und das alles, diese ganze Skepsis und Veränderung, hat dann so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich dann dachte so, krass, was mache ich hier überhaupt noch? Warum gehe ich nicht nach Berlin zu meiner tollen Freundin und pfeife drauf?
Ist es nicht ein bisschen egal, wo man ist, wenn man sich die Decke über den Kopf zieht, sowieso?
An dieser Stelle, von diesem Ton, den wir gerade gehört haben, muss ich irgendwie immer so an meine Tochter denken und wie das ist, wenn man so losrennt. Also die wollte dann irgendwo, als sie jetzt noch ein bisschen jünger war, irgendwo hochklettern und wollte das ganz doll. Und die Idee war da und dann ist sie halt losgestiefelt und kam dann nicht hoch und war total frustriert. Und ich finde das so krass, dass dieses Gefühl eigentlich nie aufhört, dass man so als Mensch dem so ausgeliefert ist, dass es nicht alles klappen kann, dass dieses Urmenschliche, du hast eine Idee, du willst was probieren, siehst ja. Die Vision, wenn es nur eine U-Bahn ist, die du erwischen willst und losrennst und dich da voll reinschmeißt und dann macht die Tür vor der Nase zu, was natürlich jetzt ein kleiner Frust ist, ja, für einen Erwachsenen, aber wenn dann so Lebenszeit reingesteckt wurde, das ist so, ja.
Ich wollte mal ganz konkret einen Waffelstand eröffnen, das hat einfach nicht geklappt, vielleicht habe ich mich nicht genügend reingehängt und ich wollte auch mal ganz konkret einen Kurzfilm drehen und da bin ich noch viel früher gescheitert, nämlich daran, dass ich die Struktur an so einem Drehort gar nicht überblickt habe und dann habe ich meinen Großeltern peinlich berührt ihre 1000 Mark wiedergegeben und habe gesagt, hier, ich drehe doch keinen Film, aber ich, natürlich das Losrennen und Scheitern und sich die Nase anstoßen, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Gefühl, das die meisten von uns kennen oder kennen sollten.
Ja, total. Es ist auch immer so ein ganz kleiner, ich finde, so eine Art Verlust der Unschuld, weil dieses Träumen und Wollen und es schon sehen, das ist so schön und kindlich und ich glaube, das bleibt uns ja auch irgendwie im besten Fall erhalten und die Welt macht halt dann nicht immer mit, wie so ein Erwachsener und sagt, nee, da kannst du jetzt nicht hochklettern, tut mir leid, komm runter von dem Gerüst, das ist zu hoch.
Jetzt hoffe ich natürlich sehr für André, dass, wenn sich sein Bootsnartraum schon so halb zerschlägt, wenigstens sein Mädchen noch da ist.
Es geht jetzt ein ganzes Jahr so. André kämpft also weiter und spürt aber immer öfter diesen Zweifel. Und nach einem weiteren Jahr zerbricht tatsächlich seine Beziehung.
Ich war sehr viel damit beschäftigt, hatte sehr viele Sorgen, vor allem finanzielle Sorgen. Es ist halt total schwer, eine Beziehung zu führen, wenn man selber überhaupt nicht im Gleichgewicht ist. Also es geht nicht so. Man muss halt selber mit sich im Reinen sein. Und das war ich zu der Zeit dann auf jeden Fall nicht mehr.
Er schiebt es nicht jetzt komplett auf Bozen. Das ist auch er sagt von sich, dass er auch ein schwieriger Typ ist. Aber es war schon ziemlich viel los. Und nach insgesamt 2 Jahren Bozen packt André also seine Sammlung ein und kehrt Bozen mit einem Haufen Schulden den Rücken.
Wie geht es denn jetzt für ihn weiter? Ich wünsche André so, dass er jetzt noch mal ein bisschen Glück findet.
Also nach ein paar Umwegen über die Schweiz und Frankreich, wo er so einen Großteil seiner Schulden erstmal tilgt, versucht er sich ein bisschen zu finden, landet wieder in Berlin. Wir haben in der Zeit nicht viel gesprochen, aber ab und zu mal, einmal hat er mich aus Frankreich angerufen, wir haben so ein bisschen geschwiegen am Telefon mit Froschkonzert im Hintergrund und er sammelt sich einfach wieder ein bisschen, kommt in Berlin dann an, hat nicht nur Bozen abgeschworen, sondern will auch eigentlich mit der Kunst nichts mehr zu tun haben. Er jobbt dann erstmal in der Rahmenwerkstatt und joggt nach Feierabend so ein bisschen durch die Stadt und das Feuer, von dem er vorhin sprach, ist nicht aus, aber läuft ein bisschen auf Sparflamme.
Gerade wenn es so ganz groß war, solange es gut läuft, sind alle da. So, da bist du umgeben von vielen Menschen, die es alle mega geil finden, die wollen alle dabei sein. Und wenn das dann vorbei ist, dann sind von denen einfach nicht mehr viele da. Also eigentlich die wenigsten. So. Und die anderen sind alle weg. Und dann kann man, wenn man Pech hat, ziemlich alleine dastehen. Das ist eigentlich auch das Schwerste am Scheitern, dass man eigentlich meist alleine scheitert für sich.
Ich habe neulich einen sehr schönen Satz gehört über Berlin, über unsere Stadt. Und zwar hat jemand gesagt, Berlin verurteilt niemanden, aber es fängt dich auch nicht auf, wenn du hinfällst. Und das könnte was sein, ja, was ihm jetzt da so ein bisschen auch widerfährt, ne?
Mein Gefühl ist, dass er diese Erfahrung vom Wünschen und fast kriegen und verlieren so trotzdem mit so einer gewissen Leidenschaft macht. Also die Welt hat zwar jetzt nicht mitgespielt, aber er kommt da nicht mit Verbitterung raus, was ich total spannend finde. Und ich glaube, ich würde erstmal so Jahre brauchen, mich von sowas zu erholen. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass er wirklich so, ich muss immer an Regenwürmer denken, weil die, wenn die durch die Erde gehen, da kommt ja nicht Kacke oder Kot hinten raus, sondern hochwertige Erde. Und ich finde, bei André ist das auch fast so. Also der macht so seine Erfahrung und dann klappt entweder was und er kann es dann auch genießen. Und wenn es nicht klappt, dann kommt hinten einfach Lebenserfahrung raus. Und der verschließt aber nicht sein Herz oder verbittert nicht, sondern der bleibt so warm. Finde ich total schön an ihm.
Ja, du hast gerade schon gesagt, André macht was Gutes, was Hochwertiges daraus. Wie sieht er denn diese Erfahrung heute mit ein bisschen Abstand?
Er hat einmal zu mir gesagt, dass er hätte nach einem Jahr die Reißleine ziehen sollen und hat es dann aber relativiert, indem er meinte, dass er nur dadurch, dass er das jetzt so bis zum Ende ausgeharrt hat, dass er sich nie mehr fragen müsste, was wäre, wenn. Also er konnte dann damit auch total abschließen. Und ich habe ihn jetzt in seiner Wohnung besucht, in Berlin, im 15. Stock oben und umgeben von den Rahmen in dieser Rahmenwerkstatt, in der er gejobbt hat, hat es gar nicht lange gedauert, bis er wieder Pläne für die Kunst schmiedete. Und die wunderbare Sammlung hängt wieder bei ihm, um sein Bett rum, im Wohnzimmer, im Flur, kann man sich auch angucken, sammlungsimonov.com. Und im Sommer soll diese Sammlung in Berlin ausgestellt werden, wenn alles klappt, nach Kapstadt reisen. Und er macht auch ganz viele Fotos wieder zum Fotografenduo Ackermann, Simonov, Kahn. Und die haben jetzt so in Corona-Zeiten Schauspieler in ihrer Isolation fotografiert, sind da irgendwie mit Maske und Sicherheitsabstand in die Wohnung und Kellergeschosse und Buden rein und haben geguckt, was die Schauspieler machen, wie sie hausen und sich die Zeit vertreiben und ganz viel fotografiert. Also dieses Feuer, von dem er sprach, das ist auf jeden Fall an. Und er macht so mit Wärme seinen Weg weiter, probiert weiter und träumt weiter und lässt sich von der Welt das irgendwie auch nicht austreiben, sich da zu versuchen.
Die schwierigste Aufgabe im Leben ist ja, rauszufinden, wofür man geschaffen ist. Was ist meine Stärke? Wo will ich hin? Wie verfolge ich diesen Weg? So. Und wenn man das am Ende geschafft hat, da anzukommen, dass man sein Leben so lebt, wie man das leben möchte und mit sich und den anderen Menschen im Reinen ist, und das vertreten kann, dann hat man das, glaube ich, geschafft, sein Leben gelebt zu haben, auf den richtigen Weg. Ist irre schwer, lernt man leider nicht in der Schule. Sollte man mehr in der Schule lernen, wie man sein Leben zu leben hat. Ja.
Genau, und das war die Geschichte, ja.
Vielen Dank, liebe Luise, für die schöne Geschichte übers Hinfallen und Aufstehen und Krönchen richten, übers Haben und wieder Verlieren. Tja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
Dankeschön. Ciao.
Das war's mit unserem Geschichten-Podcast für diese Woche. Die liebe Luise Makarow ist ja, habe ich vorhin schon gesagt, eine Kindergartenfreundin von mir. Und in unserem Lieblingsgast-Podcast ist auch jemand, den ich lange und gut kenne, nämlich mein verflossener, mein waschechter Ex-Freund Anton Hoppe.
Ja, saßen in Knutschend auf einem Stein. Und sie hat mich das zweite Mal darauf angesprochen, dass ich ja irgendwie, dass meine Hand zittert. Und dann habe ich gesagt, eben, dass ich einen Unfall hatte und dass ich da so eine Erkrankung habe. Dann hat sie meine Hand in ihre Hand genommen und so unsere Arme aneinander gelegt und hat gesagt, wenn deine Hand zittert, zittert meine mit. Später hat sie meiner Hand auch den Namen Käthe gegeben.